Auf ein Stadionbier mit Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.
Hallo, ist schon wieder Mittwoch. Es ist Länderspielpause. Wir machen natürlich keine Pause. Hallo Frank.
Wir trainieren weiter.
Und natürlich mache ich uns ein Bierchen auf, wie immer. Man darf ja auch manche Sachen einfach nicht verändern, ne?
Pausenbier.
Sozusagen. So ein bisschen Routine.
Ja. Danke.
So.
Und Prost.
So.
So.
Frank, ich sag mal Moin, herzlich willkommen zurück.
Moin, Moin. Sagen die Bremer.
Ja. Wie war's in Bremen?
Erfolgreich, wie du weißt. Ja, es war das wirklich ein fantastisches Wochenende für den Sportclub. Die haben ja alle gewonnen, die Mannschaft.
Alle.
Ne? Alle. Und U23 am Freitag, am Samstagmorgen, die U19, das ist wirklich hervorzuheben, gegen Bayer Leverkusen im Pokal. Die waren ja im Finale letztes Jahr, ne? Die Freiburger. Und haben jetzt im Achtelfinale Bayer Leverkusen 3-0 weggehauen. Die Frauen, live kommentiert von mir aus Bremen, hier in Freiburg, haben sie gekickt gegen Potsdam. 3-0.
Richtig, dann, das schmeckt, gell?
Ah, das hat gut geschmeckt. Und dann unsere Jungs in Bremen. Wir haben da gesagt, wir erwarten eine Reaktion eigentlich. Wir haben beide auf Sieg getippt, ja?
Ja.
Und diese Reaktion war wirklich da. Die haben sowas von konzentriert agiert. Das war auffällig. Die waren so fokussiert, das Ding zu gewinnen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, die werden das gewinnen, auch obwohl es lange 0-0 stand. Ja, und dann fällt das Tor durch Litz Doan und unser Torwart Noah Atubolu, fantastisch. In der ersten Halbzeit ganz am Anfang schon einmal, aber dann in der Nachspielzeit zweimal, wow. Richtig geil.
Ich fand es auch richtig cool, dass es einfach die gleiche Aufstellung war wie gegen Pauli, dass man da irgendwie dran festgehalten hat.
Ja, der hat gedacht, wahrscheinlich gegen Pauli war es nicht so schlecht wie das Ergebnis. Es war halt viele unglückliche Umstände, ja, diese beiden nicht gegebenen Tore wegen Zentimeter Schulter im Abseits oder wie auch immer, ja.
Zehennagel im Abseits.
Was nur die Kamera erkannt hat. Und der Rest war so schlecht nicht. Klar, vorne Verbesserungsbedarf, aber bitte macht's besser, ihr habt die Chance. Und die waren so fokussiert und geil darauf, dieses Spiel zu gewinnen und eine gute Leistung abzuliefern, dass ihnen das gelungen ist. Und dann haben sie es gewonnen und das war richtig gut.
Richtig schön, wenn sich das irgendwie so auszahlt, ne? Also ich fand's toll, dass die Reaktion kam. Wie war es sonst in Bremen?
Ja, ich muss sagen, die Reise war natürlich sehr, sehr, sehr lang. Ich habe alles so gemacht, wie ich es hier in der letzten Folge angekündigt habe. Hab mir das Spiel in Dortmund am Freitagabend angeschaut, wo ich das Hotel hatte für zwei Nächte. Da hat Borussia 2 gegen Dynamo Dresden gespielt. 6.500 Zuschauer, über 6.500, also richtig gut. Im Stadion Rote Erde. Überraschender Sieg von Dortmund gegen Tabellenführer Dresden durch einen Sonntagsschuss, der sich in den Winkel senkte, haben sie 2-1 gewonnen. Die waren so dominant, die Dresdner eigentlich, waren so viel besser. Und ihnen gehört ja auch meine Sympathie.
Wollte gerade sagen, das muss man nochmal kurz betonen.
Wegen Thomas Stamm, der dort der Trainer ist. Und das hat mir wieder gezeigt, dass meine Sympathie da richtig verteilt ist, weil es war Pressekonferenz, dann gab es kurzen Blickkontakt, er lächelte und kam dann nachher zu mir und wir haben uns bestimmt 10 Minuten unterhalten.
Schön.
Und er hat vor allen Dingen betont, und das gebe ich jetzt weiter, ich soll doch bitte alle grüßen hier in Freiburg. Er hat sich fast angehört im Gespräch, wie ein bisschen Heimweh, aber egal.
Oh.
Er war ja 9 Jahre
kann
ich hier.
Verstehen.
Ja. Also er lässt alle grüßen, namentlich hat er Daniela erwähnt, die Kollegin Daniela.
Liebe Grüße, Daniela.
Liebe Grüße, Daniela, vom Thomas auch. Und fragte, was denn geht, wie es mir geht, was ich mache. Und dann habe ich von unserem Podcast erzählt. Und dann hat er sich gesagt, oh, da höre ich mal rein. Und dann hat er gesagt, Thomas, herzliche Grüße aus der alten Heimat, auch wenn der Schweizer ist, 9 Jahre Freiburg, das zeichnet ja. Und ich würde mich freuen, wenn er wirklich reinhört, aber ich gehe davon aus, weil er ist ein Mann, ein Wort. Ja.
Das glaube ich auch. Wir müssen noch über was anderes heute sprechen.
Ja.
Ich sag mal, ein Klopper von heute.
Ach so, das meinst
richtig,
du.
Richtig schlechter Wortwitz.
Ja, ja. Jetzt kommt wieder was, wenn du mich jetzt fragst, was ich darüber denke.
Sagen wir es mal ganz kurz erstmal für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Jürgen Klopp wird Fußballchef von Red Bull. Also nicht von Leipzig, dem Fußballverein, sondern von der Firma Red Bull. Ich halte mich erstmal kurz zurück. Deine Meinung dazu?
Frage an die junge Frau, die mir gegenüber sitzt. Kennst du Kir Royal?
Ja, klar.
Heinrich Hafenlohr, der Generaldirektor.
Also sagt, du meinst das Getränk Kir Royal?
Nein, ich meine die Serie.
Nee. Also ich kenne nur das Getränk.
Eine absolute Kultserie. Damals spielte Mario Adorf einen gewissen Generaldirektor Heinrich Haffenlohe aus Dauberbischofsheim. Ne, aus Kleinweilersheim bei Tauberbischofsheim. Genau, sowas richtig. Absolute Kultserie. Ich kannte die auswendig, jeden Satz und so weiter. Und in der einen Folge, um die es geht, die ich jetzt zitieren möchte, stellt er Baby Schimmerlos dem Helden, dem Reporter, Kollege übrigens, von der Boulevardzeitung in München, den will er praktisch einkaufen. Ja, den will er
in die Firma holen.
Nee, der soll über ihn berichten, ihn auf die Eins stellen.
Okay, ja.
Und dann sagt er zu ihm folgenden Satz, den ich jetzt zu Kloppo sage. Junge, für Geld regiert die Welt. Und für Geld mache ich alles. Sachet, Kloppo. Also Kloppo kommt von mir, ja.
Ja.
Ich find's nicht schön.
Es ist so traurig.
Ja, es zerstört so ein bisschen so ein Nimbus und Red Bull versucht einen Sympathietransfer auf ihr Modell des Fußballs zu gewinnen, indem sie den Kloppo, natürlich auch seine Kompetenz, aber vor allem, denke ich, geht es ihnen auch um den Sympathietransfer, dass sie den mit rüberholen auf ihr Modell. Und ich liebe halt den Fußball anders. Und meine Liebe zum Fußball basiert auf den durch Leidenschaft und Liebe letztlich dann über die Jahre durch Tradition entstandenen Vereinsfußball, den EV-Fußball.
Ja, und ich dachte auch irgendwie, dass Kloppo sowas dafür und, auch steht.
Ja. Borussia also, Dortmund, Liverpool.
Ja. Ich bin wirklich, nicht. Also ich bin heute reingekommen, dann hat unser Nachrichtenkollege Tobi mir das gesagt und ich war wirklich innerlich total enttäuscht.
Okay. Versprich mir eins aber jetzt mal. Geh mal irgendwie online oder irgendeinen Streamingdienst und gib Kier Royal ein und dann schaust du dir.
Ich schaue mir die Szene genau an.
Die ersten zwei Folgen oder so, es ist eine der frühen Folgen, wo das ist. Die ersten beiden waren, glaube ich, die besten mit Abstand. Aber wirklich geil und wenn Haffenlohe dann den Baby Schimmerlos fragt und er lässt sich in der Tat kaufen natürlich, weil
natürlich
Geld regiert die Welt.
Das ist leider so. Ich schaue es mir an, von wann ist das?
Oh, das müsste Ende 70er, Anfang 80er Jahre sein, aber ich kann auch völlig daneben liegen, aber ich bin ja schon so alt.
Ich check das, ich check das mal. So, jetzt haben wir ja, also am Wochenende hast du frei.
Frei, ja. Also der SC spielt nicht. Aber man hat ja trotzdem was zu tun.
Ja, was machst du am freien Wochenende? Also ist da mal Family Zeit?
Am Freitag geht's ja schon los. 18 Uhr ProSieben Max. Und das ist kein Pay-TV, das ist ein frei empfangbarer Privatsender. Zeigt die U21 im Heimspiel gegen Bulgarien. Die spielen in Regensburg. Im Tor steht Noah Atubolu. Mhm. Und in der Abwehr spielt Maximilian Rosenfelder von unserer SC Freiburg-Mannschaft. Leider ist ja der Merlin Röhl verletzt, aber ein Grund, das anzuschauen, auf jeden Fall. 18 Uhr hinterher dann das Spiel Bosnien gegen Deutschland. Das gucke ich mir auch an. Mit einer gewissen, ich hab gedacht, also jetzt hat er mich, habe ich gedacht, der Nagelsmann bei EM hat einen guten Job geliefert. Und jetzt holt der Blaswig, der umstritten ist in RB Salzburg als dritten Torwart. Warum nimmt er nicht sein U21 Torwart? Warum nimmt er nicht den Atu?
Das hättest du gerne, ne?
Nicht nur ich.
Ich fände es auch schön für Noah.
Also ja, wenn ich ehrlich bin, wir haben gestern Abend zusammen telefoniert und er hätte es jetzt auch nicht so ganz aus der Welt gefunden.
Ja, kann ich verstehen. Aber ein Wochenende ohne Fußball gibt es bei dir nicht, oder?
Nein, natürlich nicht. Außerdem gibt es ja am Montag auch nicht. Also am Sonntag zunächst mal. Samstag habe ich Familientag. Ja. Samstag habe ich mir fest vorgenommen, Familientag zu machen. Am Sonntag muss ich arbeiten. Da ist, in Bad Kreuzingen ist der Bär los. Es ist verkauft auf einer Sonntag, es ist Autoschau in der Stadt und die machen.
Die Stadt rastet aus.
Ja, die machen was Besonderes bei der Autoschau. Da gibt's eine Showbühne, da kommen immer die einzelnen, also besondere Karossen von den 5 Autos, die dabei sind, kommen auf die Bühne.
Oldtimer oder?
Nee, Neuwagen, die neuesten, zum Beispiel die totale E-Mobilität ist ja angesagt. Da stehen dann die neuesten E-Mobile mit, was weiß ich, 400, 600 und mehr Kilometer Reichweite. Und der Rischmüller steht da, der ist der Moderator.
Was machst du da?
Ich interviewe Experten zu den jeweiligen Autos und stelle die Autos dort vor. Und dann gibt es einen Alleinunterhalter, Benne, der macht Musik zwischendurch, bitte.
Darfst du die fahren?
Ich, wenn ich fragen würde, dürfte ich die sicherlich fahren, aber an dem Sonntag habe ich keine Zeit, da muss ich moderieren. Ein Auto nach dem anderen kommt auf die Bühne, ja. Wenn ihr kommen wollt, auf dem Bahnhofsplatz in Bad Kreuzingen und es ist in der ganzen Stadt was los. Es gibt auch Modenschau übrigens.
Es ist aber auch quasi eine Modenschau für Autos.
Das ist die Modenschau für Autos, aber ein Stück weiter auf der Nepomuk-Brücke gibt es eine Modenschau für Mode. Also, was finde ich? Du siehst heute fantastisch aus, wenn ich das sagen darf.
Vielen Dank.
Ist mir aufgefallen. Ich habe wieder einen Trainingsanzug.
Ich warte ja immer noch, bis ich meinen eigenen Trainingsanzug komme. Dann sitzen wir mal im Parallel-Outfit hier. Ich warte darauf. Und Montag dann?
Montag spielen unsere Frauen bei Eintracht Frankfurt. Und das ist
das wird spannend.
Eine richtige Herausforderung. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf. Im sportlichen Sinne, unsere Mädels sind ja, ich sage immer, sind bislang ungeschlagen. Ja? Sind überraschend gut gestartet in die Saison. Das 3-0 gegen Potsdam, damit konnte man schon rechnen, aber dass sie so gut gestartet sind und bis auf dieses Spiel, was noch vor Gericht ist jetzt, ob das denn überhaupt gilt, haben sie ja nichts verloren.
Weißt du, wann da eine Entscheidung kommt?
Morgen.
Morgen, ja.
Also am Donnerstag. Wir produzieren am Mittwoch, wie immer. Erscheinen Mittwochabend 18 Uhr mit unserem Podcast, aber manche Menschen hören das später. Sogar eine Woche später, habe ich heute gehört.
Ja.
Und deshalb sei der Hinweis, also die spielen am Montag, das Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. 13. 14.
Ja, irgendwie, 13. glaube ich.
13. Also möglicherweise ist der 13. Auf jeden Fall am kommenden Montag spielen die Frauen in Frankfurt bei Eintracht, 18 Uhr. Wir sind natürlich live dabei. Klar, ich kommentiere das Spiel und es wird heiß.
Ich glaube auch, das wird ganz schön spannend. Frankfurt ist Dritter, glaube ich?
Ich glaube sogar Zweiter.
Ah ja, Zweiter, stimmt. Zweiter mit 13 Punkten, habe ich mir aufgeschrieben.
Machen wir nachher ein bisschen Gegnercheck.
Kommen wir nochmal Länderspiel. Nationalmannschaft
hat
ja auch so ein bisschen so ein Extra-Feeling, finde ich.
Ja, Nationalmannschaft. Ich habe irgendwann mal so ein bisschen was verloren, die Faszination. Davor verloren. Nie ganz. Ich gucke jedes Länderspiel im Fernsehen, ist ja ganz klar. Aber die deutsche Nationalmannschaft ist schon so ein Haufen für sich, muss ich sagen.
Hast du die deutsche deutsche Nationalmannschaft mal begleitet?
Ja, nicht so oft, aber ich habe sie begleitet. Das ist aber schon so lange her, dass du eigentlich das Knöpfchen drücken könntest, wo es dann um die Nostalgie geht.
Ich drück das Knöpfchen.
Ein Schuss Nostalgie.
Immer gern. Und ich erinnere mich an ein Jahr, da war ich so alt wie du. Kannst du das vorstellen? Ende 20 war ich.
Ich kann mir vorstellen, dass du mal
irgendwann war ich auch mal Ende 20. Und das war, wir reden jetzt über den Februar 1990. Mhm. Da gab es ein Länderspiel Frankreich gegen Deutschland. Wir sind in dem Jahr, in dem Deutschland später Weltmeister werden sollte.
Ja.
Im Sommer in Rom. Ja. Ne? Und im Februar gab es ein Spiel Frankreich gegen Deutschland und verrückterweise fand dieses Spiel in Montpellier statt.
Wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avell für die Unterstützung danken. Avell reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig, avell.de.
Montpellier ist meine zweite Heimat gewesen in den Jahren, ist eigentlich heute noch.
Weil du da studiert hast, ne?
Weil ich da studiert habe, weil meine erste Frau aus Montpellier kam, weil meine beiden erwachsenen Kinder in Montpellier geboren sind. Ich habe eine ganz, ganz enge Bindung an Montpellier. Ich habe 10 Jahre auch eine Wohnung am Strand da gehabt.
Am Strand?
Ja, wir haben direkt in Palavas, das ist so 10, 15 Kilometer von Montpellier, ist der Badeort von Montpellier, hatten wir eine Wohnung direkt am Strand, ja.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja, also meine Eltern haben die mal gekauft und ich habe sie genutzt sozusagen. Ich war ja noch Student, ja. Aber ich habe die dann quasi,
Geil, du warst Student. Heutzutage suchen Menschen für 500 Euro WG-Zimmer. Der Frank wohnt einfach am Strand.
Ja, als ich in Montpellier war, als ich da studiert habe, habe ich in der Stadt gewohnt. Dann habe ich meine spätere Frau kennengelernt. Es gab die Bindung, es gab die ständigen Fahrten und dann habe ich ja später Sprachreisen gemacht.
Ja.
Und bei den Sprachreisen hatte ich eine Dienstwohnung direkt am Strand. Kannte mich ja aus, habe ich also eine, ob ich jetzt in der Stadt oder am Strand.
Dann nimmst du den Strand, würde ich auch
machen. Und als ich mich dann umentschieden habe, dass ich die Medien mache und Reporter wurde quasi, da haben meine Eltern die Wohnung gekauft.
Und, klar.
Und haben sie uns, weil wir waren eine deutsch-französische Familie und so weiter und so fort. Und so war das. Deshalb war ich 1990 heiß interessiert, dieses Spiel zu besuchen und zwar möglichst noch als Reporter, weil ich war jahrelang im Bereich Bezirksliga als Fußballreporter unterwegs, habe 6 Vereine begleitet, gucken, ob ich es noch auf die Reihe kriege. TuS Leopoldshöhe, TuS Baxter Hagen, TuS Asemissen, TuS Lippereihe, TuS Hellpup und der TSV Oerlinghausen. Das waren die Vereine, die ich begleitet habe. Jede Woche Vorbericht für jedes Spiel und Nachbericht von jedem Spiel. Nach Telefonat mit Trainer und so weiter. Ja, ich habe die nicht immer alle gesehen, konnte ich ja nicht. Aber das habe ich über Jahre gemacht. irgendwann zu der Zeit, 90, war ich jetzt nicht mehr so tief da drin im Journalismus, sondern habe mich mehr um mein Studium, um Sprachreisen und so weiter gekümmert. Aber jetzt kam das Spiel in Montpellier und das wollte ich machen. Bin ich zur Neuen Westfälischen Zeitung gegangen, die große Tageszeitung.
Hast du geklingelt, hast du gesagt, hallo.
Hab mich vorgestellt, die kannten mich natürlich ein Stück weit, ja. Es war noch vor meiner Zeit mit der Stadionzeitung. Aber die kannten mich natürlich trotzdem und ich habe dann gesagt, so, ich habe da studiert, ich kenne alles und darf ich für euch dahin? Und dann haben die gesagt, na, wissen Sie, wir haben für die aktuelle Berichterstattung haben wir den Hartmut Scherzer, das war so ein Freelancer, der die ganzen großen Zeitungen vom Nationalmannschaft begleitet. Ich weiß nicht, ich glaube, ob er noch lebt, ob er das noch macht. War damals schon deutlich älter als ich und es ist doch theoretisch auch heute noch, wenn er noch da ist. Hartmut Scherzer jedenfalls war von denen der gesuchte Mann. Aber wenn Sie wollen, können Sie gerne Randgeschichten schreiben und eine Akkreditierung besorgen wir Ihnen. Da habe ich gesagt, ja.
Geil. Ja.
Und dann kam es.
Du hast dich richtig reingesneakt.
Ja, ich habe mich reingesneakt. Also ich bekam praktisch die Zusage, okay, du kannst für uns dahin. Und habe mich dann beim DFB mit Neuwestfälisch im Hintergrund und habe auch noch so einen Fotografen angemeldet, auch so.
Ein Kumpel von dir, nein, wahrscheinlich, Afrika, oder?
Mein Schwager, Schwarzafrikaner, mein damaliger Schwager, Frau meiner Schwägerin praktisch, Mann meiner Schwägerin.
Also irgendwann malen wir hier mal einen Stammbaum auf.
Ein Schwarzafrikaner war das, Nala, heißt er immer noch, ist zwar nicht mehr mein Schwager, aber es ist Nala. Und den hatte ich so im Kopf gehabt, hab noch einen Fotografen mit angemeldet. Das kommt dann später, kommen wir drauf zurück. Und dann, war ja noch ein bisschen Zeit, bis das Spiel soweit war und dann hatte ich eine Wahnsinnsidee. Ich war zu einem, ich glaube, es war ein Kolloquium, ich musste einen Vortrag halten in Lyon, in Frankreich, an der Uni dort, an der Université Lyon-Bron, zu meinem Fachthema, soll ich dir sagen, wie es hieß?
Ja.
Les activités de l'interlocuteur pendant le récit conversationnel. Also den Titel weiß ich noch, die Inhalte kann ich nicht mehr.
Aktivität habe ich verstanden.
Also der Titel, also geht um Linguistik, die Zuhöreraktivitäten in der konversationellen Erzählung. Und zwar bezogen auf unser Forschungsprojekt in einer Kontaktsituation zwischen deutschen und französischen Sprechern. Also einer hat Fremdsprache, einer hat Muttersprache. Und wie funktionieren Erzählungen da? Und welche Rolle spielen die Reaktionen des Zuhörers? Die du mir immer gibst im Podcast, sind fantastisch. Weil die treiben mich nach vorne, dann erzähle ich mehr.
Ne? Ja.
Also das war mein Job. Deshalb war ich in Lyon und ich habe gesehen, Girondin Bordeaux spielt in Saint-Étienne. Und Saint-Étienne ist ganz nah bei Lyon. Und dann habe ich Klaus Allofs kontaktiert, er war damals, ist jetzt Fußballfunktionär von Fortuna Düsseldorf, war damals Spieler und Nationalspieler, deutscher Nationalspieler und spielte für Girondin Bordeaux. Kontaktiert und habe mich mit ihm verabredet im Mannschaftshotel in Saint-Étienne, weil ich ja da in der Nähe war.
Klar.
Habe einen Fotografen auch arrangiert oder verpflichtet, ja, der mich begleitet hat, der dann Fotos gemacht hat. Ich habe dann den Klaus da besucht im Hotel und habe ihn interviewt zum französischen Fußball im Allgemeinen und zu dem Länderspiel, was 3 Wochen später stattfinden sollte, im Speziellen. Fotografisch festgehalten, da hat er mir noch seine beiden Mannschaftskameraden aus der französischen Nationalmannschaft vorgestellt, also die auch bei Bordeaux spielten. Das war Jean-Marc Ferreri und ich glaube Gérard hieß er Pardot. Ferreri und Pardot, damals große Stars in Frankreich. Und dann haben wir sogar ein Foto von den dreien gemacht und so weiter. War richtig geil. Und haben uns nett unterhalten. Und die Geschichte habe ich dann in der Neuen Westfälischen veröffentlichen dürfen. Ich glaube, ich habe es auch noch an ein, zwei andere Zeitungen verkauft. Das war so mein Entree in den Journalismus. In den größeren Journalismus.
Aber Print.
Ja, Print, ja, klar. Und dann, okay, das war... Das. Und dann sind wir in Montpellier, 3 Wochen später, das Länderspiel steht an. Als erstes gehst du zum Mannschaftshotel, da war Termin mit dem Pressesprecher des Deutschen Fußballbundes, dem späteren Präsidenten, Herrn Niersbach. Und ich ging da mit Nala hin und hab dann da, ja, Rischmüller, Neuwestfälische, war ein Fotograf und wollte die Akkreditierung abholen. Und dann sagte der wörtlich, für ihn, nee.
Was?
Sag ich nur so, wie es war. Ich würde es gar nicht bewerten, okay?
Ich schon.
Ja, ich bewerte allerdings auch, da war ja nicht wirklich Fotojournalist. Ja, also ich, mein Versuch...
Werfen wir mal nichts Böses vor.
Nein, also ich, ja, also ich, das, Aber es war schon unangenehm. Ja, war klar. Mir sehr unangenehm gegenüber meinem Schwager.
Klar.
Und die Story geht aber noch weiter. Dann war früher Abend offizielles Training der beiden Nationalmannschaften. Erst die Franzosen und es war presseoffen, ja. Wir standen da unten am Eingang, wo die Spieler rauskamen, aufs Spielfeld. Die Franzosen kommen, zum Beispiel Ferreri und Pardo. Ah, salut Franck, comment ça va? Abgeklatscht. Wir haben uns vor 3 Wochen zum ersten Mal im Leben gesehen. Eine Freundlichkeit, unglaublich, nett.
Sie haben sich an dich komplett einfach erinnert.
Haben mich erkannt, haben mich freundlich begrüßt. So, Stunde später, Training der Deutschen, die kommen rein. Ich hatte morgens Andi Möller interviewt. Im Pressetermin im Mannschaftshotel. La Maison Blanche hieß das Mannschaftshotel. Und die deutschen Spieler, die man natürlich morgens auch begrüße, ne, die haben dich mit dem Arsch nicht angeguckt, auf Deutsch gesagt. Die hatten die Nase so oben, das glaubst du gar nicht.
Krass.
Ja. Da habe ich sofort Sympathien mal für die Franzosen empfunden, dass die so anders waren. Und das war schon heftig, wie ich die Deutschen da erlebt habe. War so, wie es war. Nach dem Training wurde die ganze Pressebagage in die Stadt gekarrt. Ich war immer mit dem Privatwagen hinter dem Bus her und da gab es erstmal ein Essen für alle. Da habe ich wunderbare Kollegen kennengelernt, also die ganz großen Namen der deutschen Sport, des deutschen Sportjournalismus waren da, aus Fernsehen, Radio und Zeitungswesen sind auch Kontakte entstanden, die heute noch bestehen. Es war wirklich nett und anschließend wurden dann alle in eine Disco gebracht. Disco war organisiert.
Ich liebe es, wenn du Stories aus Discos erzählst. Ja,
pass auf, jetzt geht die Story erst richtig los. Und dann ist Disco und ich lief gerade neben Rolf Töpperwien. Kennst du noch? Rolf Töpperwien war eine Ikone im ZDF-Sportstudio. Ein Journalist, der einfach anderen Journalismus machte, geilen Journalismus, der ganz nah dran war, der die Kamera überall reinhielt. Das mag manchen gestört haben, heute wäre das einfach normales Fernsehen, aber damals war das revolutionär. Und Rolf mit seinem stets langen Mantel, der auf irgendwie zu ihm gehörte, lief neben mir Richtung Disco und wir unterhielten uns ein bisschen, dann kamen wir an den Eingang, dann sagte er, Frank, du links, ich rechts, sondieren. Wir treffen uns da hinten damit.
Ja, dann seid ihr da so einmal.
Sind wir so rum, haben sondiert, haben nichts gefunden, was hier irgendwie interessant gewesen wäre. Haben 1, 2 Drinks genommen, ich alkoholfrei wegen Auto. Und dann sagt der Rolf, ist das langweilig hier? Gibt's da nicht noch was anderes? Ich sag, Rolf, ich bin hier fast zu Hause, ich kenne dich aus und ich habe ein Auto. Wir können jetzt noch richtig los. Ne? Und dann, los, komm, weg. Wir also in meinen Ford Fiesta, glaube ich, war es, sind in die Stadt gefahren und ich wusste ja, worauf er wollte halt ein bisschen Rotlicht und
ja,
so Nachtclub,
ja.
Nachtbars und ich kannte da einen.
Wilden 90er schon wieder.
Sind wir dahin, haben da kinoreife Szenen erlebt, haben ein bisschen was getrunken, alles gut und irgendwann, ja, ist aber doch langweilig hier, hast du noch einen anderen Laden? Ich so, ja, klar, ein paar Meter weiter ist noch das andere, Macau Bar hieß die, glaube ich. Dann sind wir in die Macau Bar gegangen. Da war dann ganz witzig, da saßen 4 Jungs an der Theke und jeder hat eine andere Droge ausgepackt, die er uns verkaufen wollte. Es war schon auch...
Wilde 90er!
Wir haben nichts gekauft, aber so. Zack, zack, zack. Und irgendwann, während wir da wieder was getrunken haben, sage ich, Rolf, langsam wird's 3:30, wir müssen...
Ach du Scheiße.
Müssen mal los, morgen ist Länderspiel. Ja, gehen jetzt. Aber anders hält es ja doch so ein Freundschaftsspiel gar nicht aus, sagt er. Und dann fand ich auch einen Leersatz. Und dann gehen wir zu meinem Auto zurück und sage ich, Rolf, wo ist eigentlich dein Mantel?
Nein.
Im Auto. Ich sage, glaube ich nicht.
Aber ganz kurz, der Mantel ist dein Markenzeichen.
Ja,
so ein bisschen,
ja.
Ne?
Wo ist dein Mantel? Glaube ich nicht, sage ich, nicht im Auto. Gehen wir zum Auto. Kofferraum, Rücksitz, alles nix. Scheiße! Da ist alles drin, sagt er. Hotelschlüssel, alles. Ich sag, Rolf.
Schläfst bei mir.
Nee, ich sag, jetzt lass uns mal nachdenken. Also, als wir die Disco verlassen haben, hattest du deinen Mantel an. Als wir in die erste Bar sind, hattest du deinen Mantel an. Als wir in die zweite Bar rübergelaufen sind, das sind ja nur 150 Meter, da hattest du keinen Mantel an.
Also wusstet ihr, es war in der ersten Bar?
Der Laden ist in der ersten Bar. Also wir, ich glaube, das Auto hatte ich direkt davor geparkt. Genau. Und dann sehe ich morgens 4 mein Idol, wenn man so will, Rolf Töpperwien, vor dieser Bar stehen, die ihre Jalousie runtergelassen hatte. wie er mit beiden Fäusten gegen die Jalousien trommelte. Aufmache! Und dann hab ich ihn ins Auto geholt und gesagt, Rolf, beruhig dich. Rolf, beruhig dich.
Es bringt nichts.
Pass auf, das geht die Story weiter. Hab ich gesagt, ich habe einen afrikanischen Schwager, habe ich gesagt. Der kennt die Szene, der war völlig frei erfunden, ja. Aber der geht da morgen hin, der besorgt dir den Mantel. Kein Problem. Jetzt müssen wir nur gucken, wie du ins Hotel kommst. Ja, das wird ja irgendwie, okay. Habe ich ihn zum Hotel gefahren und habe dann mich verabschiedet und dann habe ich gesagt, und wie gesagt, dein Mantel, macht dir keine Sorge, Schlüssel, alles.
Kriegen wir hin.
Mein Schwager besorgt dir das. Da sagt Rolf Töpperwien, wenn er das schafft, dann kriegt er von mir eine Innenraumkarte. Ich sag, das schafft er.
Ich am nächsten Tag. Hast du deinen Schwager hingeschickt, der ja nicht akkreditiert wurde?
Ja, genau. Ich habe ihn einfach in das Gespräch eingebunden.
Ja.
Einfach nur um irgendwie so und er sagt, dann sagt er das, ja, der kriegt von mir eine Innenraumkarte. Na, ich sag, gut. Also ich am nächsten Tag in diese Kneipe, natürlich hatte Nala null Kontakte zu der Kneipe. Ich in die Kneipe als sie nachmittags aufmachten, habe ich den Mantel abgeholt. Und dann bin ich mit Nala und dem Mantel zum Hotel der Journalisten gefahren. Hörte Rolf Töpperwien schon von weitem reden, wie er die Treppe runterkam irgendwo. Und dann habe ich dem Nala gesagt, hier, bring du ihm den Mantel. Und da hat Nala ihm den Mantel gebracht und so weiter. Oh, Christine Robgard. Zack, zack. Ja, aber die kriegen wir erst am Stadion, aber bleib mal bei uns. Und dann sind wir alle zum Stadion. Ich mit der ZDF-Crew dahin gefahren.
Oh, ich hoffe, dass die Geschichte gut ausgeht.
Dann haben wir irgendwie plötzlich alle Innenraumkarten gehabt, auch ich, obwohl ich hatte eine normale Pressekarte über die Pressetribüne. Wir gehen dann in das Stadion rein, von der anderen Seite, war schon relativ spät, liefen über den Rasen und dann kamen schon die Mannschaften raus. Und dann kam die Nationalhymne und wir standen noch am Rasen da, ja. Und die deutsche Nationalhymne läuft, plötzlich sehe ich den Nirsbach und der erspähte Nala auf dem Rasen.
Der ihn vorher abgewiesen hat.
Ja, der abgewiesen hat. Und ich weiß nicht, es ist daraus kein Skandal entstanden. Ich weiß nur, für Nala ging es so weiter. Das Spiel hat Frankreich 2-1 gewonnen. War Freundschaftsspiel. Deutschland hat 1-0 geführt. Dann haben die das gedreht. Egal. Nachher Pressekonferenz und so weiter und so fort. Und dann sind die deutschen Journalisten mit den Bussen zum Flughafen gefahren. Und sind dort ins Flugzeug und weg und ich halt nicht. Aber Nala ist mit dem ZDF-Team zum Flughafen gefahren und ist dann vom Flughafen zu Fuß zurück nach Montpellier. Das sind 10 Kilometer.
Nein!
So geil fand er das, dass er mal einmal fand.
Oh, wie schön!
Ja, das war schon großartig. Und diese Geschichte war aber eben auch für mich prägend, dass die deutschen Nationalspieler so arrogant waren.
Mhm.
Später nicht mehr. Also das hat sich dann so ein bisschen gewandelt. Das war meine erste Begegnung und die war ziemlich klasse.
Richtig, richtig schön, ey. Ich finde das so schön, wie du ihn erst dich reingesneakt hast und dann deinen Schwager quasi.
Ja, und wenn man genau nimmt, ich habe dann durch diese Allers-Geschichte Kontakt zu anderen Zeitungen bekommen.
Klar.
Zum Beispiel zur Oldenburger Nordwestzeitung und denen habe ich das nämlich auch verkauft. Und dann habe ich als Arminia Bielefeld in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga war, mit Oldenburg habe ich denen ein Porträt von Arminia Bielefeld angeboten. Auch in Berlin, einer Zeitung, die daran teilgenommen haben. Reinickendörfer Füchse spielten mit in der Aufstiegsrunde. Ich habe also ein Porträt von Arminia Bielefeld verkauft, das mit sehr viel Herzblut geschrieben worden war. Und den Kontakt hatte ich durch diese Geschichte, ja.
Mhm.
Und dieses Porträt über Arminia Bielefeld hat der Vorstand von Arminia Bielefeld gelesen. Und so wurde ich dann zum Chef der Stadionzeitung dort.
Ah, krass.
Die haben dann gesagt, wer ist das?
Eigentlich war das so ein bisschen der Anfang
von allem. War echt der Start von allem. Er war echt der Start von allem. Und dann kam Radio Bielefeld.
Ja.
Und dann kam halt von der Zeitung oder Radio. Und dann beides nebeneinander, parallel, bis ich dann hier gelandet bin. Und das war der Anfang damals, die Geschichte mit dem Länderspiel in Montpellier.
Wie schön. Also ich kann nur sagen, bei mir Nationalmannschaft, ich habe früher so ein bisschen Paninis gesammelt. Ich war ein riesen Michael Ballack-Fan. Ich hatte so ein Poster im Zimmer hängen und Paninis habe ich so halb gedealt, halb Diddle, halb Panini, immer so dazwischen. Gibt's das noch? Also du, deine Kinder sind ja
war
jetzt...
Nee, nee, war nie meins. Also die haben
aber bei deinen Kids...
Das letzte Heft mit... Das war mal eine richtig geile Idee. Da haben die Panini-Album praktisch über Amateurvereine gemacht. Das heißt, der Verein...
Stimmt.
Ja, da hatte mein Sohn hatte sein Klebebild im Album
wie
drin.
Wie cool.
Da war ich stolz, ey.
Aber was wird jetzt so gedealt auf den Schulhöfen? Also... Warte. Also an solchen Sachen.
Da kenne ich mich nie aus. Oder so.
Weißt du nicht?
Nee.
Dein Sohn sammelt sowas nicht mehr. Ne?
Der ist pubertiert. Der spricht mit mir nicht darüber, was auf dem Schulhof gedealt wird.
Ja, glaube ich. So, richtig schön. Wollen wir noch einen Gegnercheck machen für...
Können wir gerne machen, ja?
Komm, Gegner.
Wir haben ja zwei Gegner.
Richtig, Gegnercheck.
Der Gegnercheck.
So. Fangen wir mit dem Länderspiel an?
Bosnien-Deutschland, Freitagabend, 20.30 Uhr im frei empfangbaren Farbfernsehen. Also, Bosnien gegen Deutschland, der Trainer von Bosnien ist ein gewisser Sergej Barbares. Wusstest du das und kennst du den?
Keine Ahnung.
Sergej Barbares hat bei Hannover, bei Union Berlin, bei Rostock, bei Dortmund, bei Hamburg, also HSV und bei Bayer Leverkusen gespielt und ist jetzt Trainer von Bosnien. Habe ich auch nicht gewusst, bin ich drauf gestoßen. Und in der Mannschaft, den Torwart kennst du den, Nikola Vasil?
Sagt mir auf jeden Fall was.
Er hat den Elfmeter gehalten. Der spielt nämlich für St. Pauli.
Das
ist der Torwart von St. Pauli. Das ist der Nationaltorwart von Bosnien. Ja, und dann haben sie noch ein paar bekannte Namen. Den Amir Dedic von Red Bull Salzburg, ein 20-Millionen-Mann vom Marktwert her. Der ist ganz gut. Sehr viel Durchschnitt, ohne dass man die kennt. Aber im Sturm wird man dann wieder fündig. Im Sturm steht Haris Tabakovic von Hoffenheim. Im Sturm steht Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, der ja auch hier schon gekickt hat. Ist gerade sehr angesagt, der Demi. Und Edin Dzeko, der ist ja schon 38, aber auch bekannt, früherer Wolfsburger. Jetzt spielt er, glaube ich, in der Türkei. Und der ist der Kapitän der Nationalmannschaft von Bosnien. Und trotz dieser Namen, da muss ein Sieg her, sage ich jetzt mal.
Das sage ich auch.
Auch wenn unsere Truppe viele Ausfälle zu beklagen hat. Aber den Robin Gosens haben sie jetzt geholt, der Stammspieler bei Fiorentina. Insofern gehe ich davon aus, dass er Sachen mit reinbringt. Also die Mannschaft wird ein gutes Spiel bieten und es sollte für Bosnien reichen, ist mal meine Vermutung. Wäre auch schön, weil die Euphorie, die entstanden ist bei der EM und dann auch weitergetragen wurde letztendlich, die sollte nicht erstickt werden, auch wenn er den falschen dritten Torwart geholt hat. Ne? Zweiter Gegner, Jack?
Ja, Frauen.
Frauen
gegen Frankfurt.
Spielen gegen Frankfurt. Ich habe mal geguckt, was macht Frankfurt aus. Also Bayern und Wolfsburg sind eigentlich die Nonplusultra-Mannschaften, auch wenn Wolfsburg ein bisschen zurzeit hinterherhinkt. Die sind, glaube ich, nur Fünfter oder so, aber sind eigentlich am besten besetzt mit Bayern München zusammen. Frankfurt will da mitmischen, will in die Champions League, haben entsprechend investiert. Jetzt gucken wir uns die Ergebnisse an bislang. Gegen Jena 2-0 gewonnen, in Leverkusen 2-2. In Potsdam 6-0 gewonnen, das war der letzte Gegner vom SC zu Hause. Ja. Gegen Wolfsburg 3-0 gewonnen, das ist mal ein Ding. Ja,
ja, das ist gut, ja.
3-0 gegen Wolfsburg gewonnen und dann 1-3 in Essen bei SGS Essen gewonnen. Die haben also praktisch von 5 Spielen 4 gewonnen, ein Unentschieden und sind in der Tabellenzweiter hinter Bayern München. Bayern hat 15 Punkte, 5 Siege mit 3 Punkten. Und Frankfurt hat 13 Punkte, 4 Siege, ein Unentschieden. Ja, 3 Punkte Vorsprung vor dem SC, ohne dass wir dieses Leverkusen-Spiel jetzt mit einberechnen. Also wenn wir Leverkusen gewonnen hätten, dann wären wir punktgleich. Aber anderes Thema, es wird eine ganz große Herausforderung für das Team von Nico Schneck. Aber ich habe irgendwie im Gespür, ein Punkt sollte doch möglich sein, vielleicht am Samstag, am Montagabend um 18 Uhr.
Und normalerweise tippen wir immer nach dem Gegner-Check in unserem Tippspiel, wo es übrigens gerade jetzt 4-2 steht, weil wir beide einen Punkt bekommen haben, weil wir beide den Sieg vom SC prognostiziert haben. Beide wieder mal natürlich nicht genau das Ergebnis getroffen haben. Ich arbeite noch daran, aber wir tippen trotzdem außer der Wertung beide Spiele. Du darfst wie immer anfangen.
Ich fange an. Also ich sag, Deutschland gewinnt 3-1 in Bosnien. Und was sagst du bei Deutschland?
Ich sage, Deutschland gewinnt 2-0.
Also, 2 Tore Abstand sind wir uns einig schon mal. Aber es zählt ja nicht für unsere Tabelle. Nee. Ja, ist ja klar.
Das ist ja klar.
Zu den Frauen, ich drücke die Daumen für ein 1-1 in Frankfurt.
Ah, das hätte ich auch getippt. Ich wollte auch
mach doch, wir haben ja keine Wertung.
Stimmt, dann sag ich auch einfach 1-1.
Und dann ohrfeigen wir uns nächsten Mittwoch, wenn wir völlig falsch lagen.
Nächste Woche machen wir wieder ganz normal in alter Bundesliga-Manier.
Der Sportclub spielt gegen den FC Augsburg.
Ja, da schauen wir da mal drauf. Nächste Woche.
Ja, machen wir dann.
Machen wir dann.
Was habe ich denn da für Geschichten aus Augsburg?
Ja, kannst du ja schon mal ganz genau überlegen. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Drückt das Glöckchen, abonniert uns.
Ja, bitteschön.
Und
Augsburger Puppenkiste fällt mir ein, aber
das ist ja was anderes. Das ist meine Kindheitserinnerung. Ah, okay. Ja. Und es gibt jetzt auch immer mehr kleine Snippets von uns auf Social Media. Wir spielen ein paar Spiele, das weiß man noch nicht. Wir spielen ein paar Spiele. Könnt ihr euch anschauen, wird es immer wieder auf BahnFM auf den Social Media Kanälen geben.
Musst du mir vorher sagen.
Ja, ich will ja nicht, dass du dich vorbereitest.
Ach so, ja, okay. So hört sich das auch immer an bei mir.
Könnt ihr reinschalten, BahnFM Social Media. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
Grüßchen.
Auf ein Stadionbier mit Frank Rischmüller. Der Freiburger Fußball-Podcast.